2021 war es das Rheingold. Genau ein Jahr später bringt die Operngesellschaft Melbourne Opera die Walküre auf die Bühne, die zweite Oper aus dem vierteiligen Ring des Nibelungen. Ja, für viele bleibt Richard Wagner und seine Gesamtkunstwerke suspekt. Andere hingegen lieben Wagners Welten und auf sie wirkt die Musik manchmal gar wie eine Droge. Und ohne Zweifel ein Enthusiast und vor allem Kenner von Wagner und auch Opernförderer ist Hans Henkel aus Melbourne. Und ich sage schönen guten Abend, Herr Henkel.
Guten Abend, Herr Blitzko.
Ich möchte gerne, dass Sie uns an die Hand nehmen und in die Welt von Wagner, in seine Opern einführen. Zuerst meine Frage, ganz einfache Frage. Kennen Sie eigentlich alle Werke von Richard Wagner?
Ja, ich kenne sie alle und zwar durch und durch. Aber man muss dazu sagen, es sind gar nicht so viele. Es sind nur etwa 11 Opern. Die kann man, wenn man eben den Drang danach hat, sehr leicht erfassen.
Nur 11, ist immerhin 11. Beethoven hat nur eine Oper geschrieben.
Das ist richtig. Dafür hat Richard Wagner nicht ein einziges Solokonzert geschrieben, hat kaum Kammermusik geschrieben, hat keine Sinfonien geschrieben, hat sich also ganz auf die Oper fixiert, auf den Gesang und die großen Orchester. Und innerhalb dieses Rayons auch eben nur diese 11 Werke, die natürlich jedes einzelne sehr, sehr groß und sehr, sehr großartig ist, muss man dazu sagen, das sind keine Öperchen, das sind Riesenwerke jeweils.
Ich hatte vorhin gesagt, dass für viele Wagner suspekt ist und suspekt bleibt, vielleicht aus politischen Gründen. Was fasziniert Sie denn an seinen Werken? Was finden Sie so großartig?
Wie Sie schon angedeutet haben, ist man entweder bei Wagner mit der ganzen Seele, dem ganzen Körper, den ganzen Sinnen, oder man lehnt es ab. Man empfindet es als zu schwer, zu schrill, zu lang, zu unerträglich. Und es gibt bei diesen beiden Seiten den Übergangspunkt. Also wenn man ein junger Mensch ist und mit Wagner konfrontiert wird, auch ein mitteljunger Mensch, so in seinen 30ern, wird man sehr oft die Menschen finden, die eben zu der ersten Gruppe gehören, die das ablehnen, für die das nicht zutrifft. Aber dann diejenigen, die dann doch den Fuß ins Wagner-Wasser halten, die schlagen dann oft um und werden Wagner-süchtig. Das hängt mit dem Klangbild zusammen. Das Klangbild löst eine sehr große Sinnlichkeit im Gehirn und im Körper aus. Und die Thematiken sind durchaus außerdem sehr stark in die Sexualität gehend. Also wenn man sozusagen physisch klickt, dann eröffnet sich eine Welt, in der tatsächlich gewisses Suchtverhalten auftreten kann. Die Walküre kann man fast als die berühmteste Oper im deutschsprachigen Raum der Welt nennen, wenn man jetzt mal von der Zauberflöte und so Einstiegeropern absieht. Aber die Walküre ist der Höhepunkt und auch im Bekanntheitsgrad der Gipfel dessen, was in der deutschsprachigen Operliteratur geboten wird.
Können Sie noch uns vielleicht eine kleine Einführung geben in die Geschichte von die Walküre? Es ist ja die zweite Oper aus dem vierteiligen Ring des Nibelungen. Worum geht es in dieser Geschichte überhaupt?
Die Walküre ist tatsächlich baut auf den Inhalten des Rheingoldes auf, aber ich fange jetzt mal an im ersten Akt. Dort geht es darum, dass ein Geschwisterpaar, was nicht weiß, dass es ein Geschwisterpaar ist, sondern nur denkt Mann und Frau, sich verlieben ineinander und tatsächlich ein inzestuöses Kind zeugen. Sogar auf der Bühne. Das ist der erste Akt. Der zweite Akt fängt damit an, dass der Gott, der das alles ausgelöst hat, diese Geschwisterliebe, der Wotan von seiner Ehefrau, der Fricka, enorm gerügt wird, dass er so etwas induziert hat, einen solchen Inzest, unmöglich. Er kommt also in schwere Bedrängnisse und sieht sich dann gezwungen, weil seine Ehefrau ihm so einen Druck macht, tatsächlich darauf hinzuwirken, dass der Bruder, nämlich der Mann, getötet wird und die arme Frau, die das Kind von ihrem Bruder bekommen wird, in die Verbannung gerät. Außerdem, und das ist jetzt der dritte Akt, hat der König noch eine sehr, der Wotan, der Gott, eine sehr königliche Tochter, die Brünnhilde, die wiederum auch mitmischt bei der Gestaltung dieser Geschichte. Und auch mit ihr fällt der Wotan, der Gott, in einen Zwist, auch ausgelöst durch die Ehefrau, die vielleicht ein bisschen eifersüchtig ist auf diese Tochter Brünnhilde, sodass er auch die Brünnhilde zum Schluss abstrafen muss und sie in einen Ring des Feuers, das ist das Ende des dritten Aktes der Walküre, legen muss. Und sie kann nur befreit werden, wenn ein freier Mensch eines Tages mal sie erlösen wird. Herr Blitzko, Sie erkennen, dass das ist eine Oper, die geht 4,5 Stunden und hat zum Inhalt, was ich berichtet habe, da fehlt der Anfang, wieso es dazu kommt, zu den Geschwistern. Und da erzähle ich jetzt auch nicht weiter, weil dann geht es nämlich mit dem Kind, was die gezeugt haben, in der nächsten Oper weiter. Und die heißt Siegfried. Und die wird in Melbourne am 25. September aufgeführt werden. Und dann werden Sie fragen, gleich, ja, was kommt denn dann? Ja, dann kommt die Götterdämmerung, das weiß ja auch jeder. Und ganz zum Schluss kommt es eben zur Erlösung. Die Brünnhilde, die in der Walküre verdammt wird und in einen Feuerkranz gelegt wird, wird wieder frei und die Welt wird erlöst sein. Aber soweit sind wir überhaupt nicht in der Walküre. Da müssen wir erstmal eintauchen in die Problematik.
Aber auch in der Walküre ist es voll mit Liebesdramen, Machtkämpfe, Intrigen. Dann geht es ja weiter. Es kommen auch noch Zwerge und Drachen, aber das ist dann später. Es ist aber kein Märchen, nicht für Kinder. Es ist nämlich eine ziemlich brutale Abrechnung eigentlich. Manche sagen, das gibt auch Parallelen zu unserer Gesellschaft, zum Kapitalismus zum Beispiel. Sehen Sie das auch so oder ist es eine Fantasiegeschichte?
Ja. Der Kapitalismus kommt dadurch zum Tragen, dass es um das Gold geht, um den Ring, in gewisser Weise um Kapital. Das kommt im Rheingold sehr stark vor, kommt dann auch in der Oper Siegfried wieder sehr stark vor. Die Walküre hat wenig Kapitalismus, hat aber viel Machtkämpfe, Macht und Einfluss. Und zwar zwischen Menschen und Göttern, innerhalb der Götter. Also das ganze, die ganze Handlung ist eine Abfolge von gespannten Beziehungen, aber eben mit sehr viel Farbe, mit sehr viel Klang, mit sehr viel Sinnlichkeit. Sie sind keine Minute lang nicht enorm stimuliert durch das, was passiert auf der Bühne und in den Ohren.
Das ist ja das, was Richard Wagner seine Werke auch ausgezeichnet hat. Also ich habe gesagt, Gesamtkunstwerk im Sinne von die Musik stimmt, die Bühnendekoration stimmt, die Kostüme, alles passt wunderbar zusammen. Und er war ja der Erste, der eigentlich eine filmische Ästhetik auf die Bühne gebracht hat. Also eine sehr aufwendige Produktion damals mit Melbourne Opera, mit einem bescheideneren Budget möglich, auch so eine großartige Bühne hinzukriegen?
Dazu muss ich sagen, dass ich, obwohl ich sehr nahe stehe der Melbourne Opera und sie sehr stark begleite bei der Entstehung, ich kann es fast nicht fassen, wie sie es darstellen kann, diese massive Oper wirklich mit enormen Ressourcen musikalischer und auch bühnentechnischer Kulissen, Kostüme zu präsentieren. Sie werden die Oper erleben, sie trauen ihren Augen nicht. Und daher kommt auch der Ausspruch, was dort geboten wird, ist der Mount Everest der Opernwelt. Auf allen Gebieten, Orchester, Bühnentechnik, Kostüme, Kulissen, alles sind Höhepunkte. Und das Theater Her Majesty in Melbourne ist das Idealste, welches es in der Stadt Melbourne für derartige große Opern gibt. Es ist eben nicht ganz so riesig, es ist sehr riesig, 1700 Plätze, aber nicht ganz so riesig wie das State Theatre, aber keineswegs zu klein und ist klanglich wunderbar im Pegel. Eine 4,5-stündige Oper, die rein auf Deutsch gesungen wird, von einem lokalen Cast, wo kaum einer Deutsch sprechen kann. Das ist schon eine wahnsinnige Leistung. Das sind alle Künstler sind Melbourne Residents, außer dem Wotan. Der ist Sydney, das ist der Warwick Five. Und der kam beim Rheingold vor einem Jahr nicht ins Land rein. Der ist von Sydney, hat er den Trick versucht mit Adelaide, hat dort quarantäniert und dann ist es auch das nicht gegangen und da musste der Cover benutzt werden. Diesmal geht's, er ist jetzt schon da. Aber aus Vorsicht hat Melbourne Opera auch in diesem Jahr nur Melburnians gecastet. Und das ist, man hätte früher gesagt, man kann eine Wagner-Oper gar nicht in Australien selbst casten, hätte man immer gesagt. Aber unter Covid-Zwang geht es. Und man muss natürlich dazu sagen, dass in diesem Cast jetzt Weltstimmen dabei sind. Die wohnen zwar in Melbourne, alle, die jetzt auf der Bühne sind, aber die haben die meisten in den großen Solorollen ganz große internationale Karrieren bereits hinter sich. Also der Sigmund hat übrigens auch diese Rollen schon in Kiel und Lübeck gesungen. Die Fricka ist eine Engländerin, ist eine Weltstimme. Der Wotan ist Opera Australias Topmann. Bei den Walküren ist es ganz ähnlich. Das sind alles Top-Solistinnen.
Um jetzt niemanden zu verwirren, ich habe auch schon Werbung gesehen, die Walküre produziert von Opera Australia.
Also dazu muss man Folgendes sagen. Opera Australia hat den Ring im Jahre 2013 und im Jahre 2016 aufgeführt. Und das war erst das fünfte Mal, dass in ganz Australien seit 1870, seit Wagner-Zeiten, überhaupt diese Opern aufgeführt worden sind. Was Sie da gehört haben über Opera Australia, ist die abgesagte Ringoper, die für das Covid-Jahr 2020 geplant war, abgesagt wurde, für das auf das Jahr 2021 verschoben worden ist, abgesagt wurde, also kein Ton je gespielt worden. Und jetzt, das ist noch nicht öffentlich verkündet, für das Jahr 2023 wieder angesagt wird. Wer es dann glaubt. Und zwar in der Stadt Brisbane. Ich bin so enorm stolz auf Melbourne Opera, dass Melbourne Opera während der Covid-Phase diesen Ring bereits aufgebaut hat. Denn Rheingold ist ja gespielt. Walküre ist eine riesen Erstürmung eines Werkes. Melbourne Opera probt täglich seit Mitte Dezember, denn Sie müssen sich vorstellen, Orchester über 100 Mann, auf der Bühne sind 21, das ist eine hochkomplexe Angelegenheit, da wird nichts elektronisch unterfüttert, das ist alles von Menschenhand gemacht und erfordert eine enorme Kraft und gerade in der Covid-Phase mit all unseren Begrenzungen. Es ist eine enorme, enorme Leistung und die Oper wird insgesamt fünfmal zur Aufführung gelangen. einmal mit Premiere am 9. Februar in Her Majesty, 9., 11., 13. und 16. Februar und dann noch Ende Februar, am 27. Februar im Ulaanbaatar-Theater in Bendigo.
Da kann man nur sagen, zum Glück sind die Grenzen wieder offen innerhalb von Australien. Also auch Wagner-Fans aus allen anderen Bundesstaaten außer Westaustralien können natürlich nach Melbourne kommen und sich die Oper hier ansehen. Also die wird nicht durch Australien touren, die bleibt in Melbourne?
Sie bleibt in Melbourne und sie wird in Bendigo auch gespielt. Und es ist ganz wichtig zu erwähnen, dass der Ringzyklus, wenn das Ganze zu einem Festival wird, ähnlich wie wir das mit Opera Australia im Jahr 2013 und 2016 hatten, das wird im Jahre 2023, März und April, in Bendigo stattfinden. Nicht in Melbourne, der Ringzyklus wird in Bendigo gespielt werden.
Die Walküre, Premiere am Mittwoch, dem 9. Februar in Her Majesty's Theatre in Melbourne. Hans Henkel, besten Dank für die Einführung in dieses Gesamtkunstwerk von Richard Wagner. Und welches ist das berühmteste Lied, der Ritt der Walküren?
Ja, der Ritt der Walküren ist natürlich hoch bekannt, weil es sehr oft als Filmmusik verwendet wird, im Vietnamkrieg, Hubschrauberangriffe und so weiter, denkt man daran. Aber das schönste Lied und das letztlich unter die Haut gehendste Lied sind die Winterstürme, die Siegmund singt im ersten Akt.
Dann wünsche ich viel Erfolg oder toi toi toi, sagt man in der Theaterwelt. Und besten Dank für das Gespräch, Hans Henkel.
Dankeschön, Herr Plitzko.